Herzlich willkommen bei Curious About, dem Interview-Podcast über interessante Persönlichkeiten, ihre Geschichte und was sie antreibt. Und hier ist euer Gastgeber, Dr. Jens Pippich.
Herzlich willkommen bei Curious About. Heute spreche ich mit Philipp Westermeier, dem Gründer und Geschäftsführer der Ramp 106 GmbH, euch allen bestimmt besser bekannt als OMR. Also erzähl mir nochmal kurz, wie bist du zum Gesicht der deutschen Digitalwirtschaft geworden?
Also ich bin nicht sicher, ob das so zutreffend ist, aber was du meinst, wirklich eine Aneinanderreihung von, ich will nicht sagen Zufällen, aber am Ende trifft es, glaube ich, Zufälle schon gut, denn ich war ja selber im Marketing-Tech-Bereich unterwegs, habe da so Marketing-Technologiefirmen gebaut mit meinen Partnern zusammen und dann für Freunde, die mich Online-Marketing-Sachen gefragt haben, irgendwann Seminare angeboten. Aus den Seminaren wurde dann eine Konferenz. Die Konferenz wurde größer. Das Ganze war so Anfang der 10er Jahre, also genau als die ganze Welle losging mit Google und Facebook und auf dieser riesigen Welle. Diese Firmen sind ja auch von Startups quasi damals bis heute zu den relevantesten Firmen der Welt herangewachsen. Da sind wir, wenn du so willst, mitgewachsen in unserer Konferenz, haben das dann irgendwie so einer Medienplattform erweitert. Ich habe irgendwann Kinder bekommen und die Zwillinge musste die dann im Kinderwagen umherschieben und dabei selber dann aus Langeweile angefangen, Podcasts zu hören. Genau richtig, 2014, 2015 entschieden, Mensch, das macht mir so viel Spaß zu hören, ich mache mal einen eigenen Podcast, den 2015 angefangen. Das ist dann wiederum genau vor der Welle gewesen, der Podcast-Welle in dem Falle, die dann ja durch Deutschland gesaust ist in den Jahren danach und auf einmal hatte ich dann halt einen der größten Digitalwirtschafts-Podcasts und diese beiden Aspekte, also die Konferenz oder mittlerweile ist es ja ein Festival geworden, 70.000 Besucher und der Podcast, diese beiden Sachen im Wesentlichen machen dann wahrscheinlich das aus, was du gerade gefragt hast.
Also zurückblickst, du hast ja angefangen deine Karriere bei Gruner und Jahr. War das damals schon so ein Zielbild, dass du sagst, eigentlich möchte ich selber Medienunternehmer werden?
Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass es für mich sozusagen in the cards ist, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich versuche dann eine Karriere zu machen und werde dann, wenn es gut läuft, Verlagsleiter oder irgendwie vielleicht sogar Vorstand bei einem Medienhaus. Also davon habe ich dann schon geträumt, als ich Assi war, natürlich dann sehen konnte, wie die Vorstände so agieren. Das waren damals ja auch wirklich spektakulär tolle Jobs und davon habe ich geträumt. So, und dann kam halt StudiVZ und die ganze Generation der Mitzwanziger, die damals alle gegründet haben. Also ich war damals auch mit 20 und dachte mir, okay, Mensch, jetzt StudiVZ, ich habe die Gründer kennengelernt, die haben unter anderem ja auch die Firma dann gepitcht. Bei Gruner hatte ich das mit am Tisch, Krawatte auf der falschen Seite sozusagen und habe darüber dann gedacht, okay, ich könnte doch auch mal so in der Art was anfangen und dann ging das halt los mit SEO-Seiten und so diesen Online-Marketing-Technologie-Sachen, von denen ich gerade sprach. Und dass das dann jetzt so sich entwickeln würde, habe ich nicht geplant, auch ehrlicherweise mir nicht erhofft, sondern das ist dann Schritt für Schritt so gekommen und bis heute, ja, staunlich, was so alles passierte.
Du hast auch zwei Unternehmen verkauft. Nur um das mal so ein bisschen einzuordnen, wie reich warst du danach? Also hättest du aufhören können zu arbeiten oder?
Nein.
Aber es war sozusagen, du hast mal geschnuppert, wie es sein kann, etwas erfolgreich auf die Beine zu bringen und dann in andere Hände zu übergeben.
Ja, genau. Also man muss dazu sagen, darauf bin ich auch recht stolz, weil die erste Firma, die war bootstrapped von Christian, Tobias und mir und die hatte nach wenigen Monaten fast 1 Million EBIT. Fand ich schon super. Und da dachte ich mir, das ist ja sogar möglich und leichter als gedacht. Aber es war natürlich auch eine Sondersituation damals, SEO-Seiten, Affiliate-Marketing, das war alles frisch und neu und hatte ein paar, sagen wir mal, zu unseren Gunsten Irrationalitäten. Da waren dann halt die Margen größer, als das nachhaltig häufig bei Firmen der Fall ist. Und entsprechend haben wir dann auch, als wir dann angesprochen wurden, gedacht, Mensch, jetzt sind wir auch hier wirklich in der Situation, wir können verkaufen. Aber wenn man mal guckt, was man heute für eine Firma bekäme mit sowas, das haben wir nicht bekommen. Das war einfach, wir waren auch naiv. Wir dachten, okay, jetzt, es ging ja schnell, dann gehen wir es halt weiter, machen wir es wieder. Und insofern, am Ende war dann die Möglichkeit für mich, mir hier in Hamburg was Schönes zu kaufen, ein Haus und dann war es weg. Ja.
Aber rückblickend kannst du natürlich auch sagen, hättest du das nicht gemacht und damals nicht schon verkauft, hättest du jetzt wahrscheinlich OMR nicht gegründet.
Also ich bin da null traurig drüber. Ne? Das ist halt so, viele meiner Freunde, die wirklich viel, viel ernsthafter und auch intensiver, auch mit noch mehr Geld Dinge probieren, kommen gar nicht zu einem Exit oder sind am Ende hinter zig Liquidation Preferences verborgen und werden wahrscheinlich da jetzt nicht die ganz großen Exits machen können. Am Ende ist ja Gründen oder auch dann Verkaufen auch irgendwo ein ganz großes Glücksspiel und da kann man genauso gut dann auf Leute neidisch sein, die im Lotto gewinnen. Also sind ja manche wahrscheinlich auch, aber das sollte man sich irgendwie abgewöhnen, glaube ich.
Und du hast gerade gesagt, das erste Unternehmen war bootstrapped. In OMR oder Ramp 106 ist jetzt ja auch nicht externes Geld im größten Stile geflossen, wenn ich es richtig weiß.
Nee, das stimmt. Das ist nicht, weil es halt einfach auch viele, viele Jahre ein Hobby war. Ne? Also es war ja einfach die ganzen Jahre, während die anderen Firmen liefen, von denen ich gerade erzählt habe, während wir dann auch bei Zalando ja noch mitgearbeitet haben, dann im Earnout und da tätig waren, ja, war halt Ramp oder OMR so ein Side-Gig, ne? Und ein Side-Hustle, glaube ich, sagt man ja. Und da hätte auch niemand investiert. Das ist jetzt auch kein Business, bis heute wahrscheinlich nicht, wo jetzt irgendwelche Profi-Investoren sagen, das ist jetzt ja genau mein Ding. Also das war damals so eine Online-Marketing-Konferenz. Ja, weil so, das war jetzt kein VC-Case oder auch kein PE-Case natürlich logischerweise. Also insofern ist es immer so daneben hergelaufen und war auch irgendwie, oder ist bis heute, muss man sagen, ich bin ja auch gar nicht traurig drüber, ist es gar nicht so, dass da jetzt Leute sagen, Mensch, das ist ja ein tolles Asset. Ja.
Aber für einen strategischen Investoren wäre es natürlich interessant, potenziell.
Also eines Tages, ja, vielleicht. Aber ich meine, am Ende, auch da ist jetzt mittlerweile so ein bunter Laden, wenn man jetzt da so wirklich nüchtern drauf guckt. Ich meine, jetzt für mich ist ja mein Leben und meine ganze Lebensarbeit auch irgendwo. Aber ja, jetzt nüchtern betrachtet, ist es trotzdem eine Mischung an Sachen, die wahrscheinlich aus Investorensicht kaum zueinander passen. Irgendwie ein Podcast-Studio, ein großes Festival, Learning, also Education-Bereich, dann Software-Vergleichsplattform. Die Dinge, ja, kann ich ja verstehen, wenn Leute sagen, haben wir jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun. Ich mache mir da über das auch nicht so viel Gedanken. Ich habe eigentlich wirklich vor, das noch sehr lange weiterzumachen mit dem Team hier auch. Vielleicht mal ein Jahr Pause zu machen und andere Leute das auch mal dann noch verschärft machen zu lassen. Aber dass ich da jetzt irgendwie, so ein bisschen bin ich aus dieser Exit-Zeit auch jetzt raus. Also ich meine, weißt du, das war damals so, als man dann Anfang 30, so die ganze Generation, Studi-Vollzeit, man macht gründet was und verkauft es dann. Da haben wir ja zumindest im Kleinen ein Stückchen erlebt und gesehen. Und jetzt ist halt, glaube ich, so die neue Generation ohnehin, man macht es halt länger.
Wie fühlt es sich denn für dich an, immer weiter von dem operativen Geschäft wegzugehen oder wegzukommen, wenn Dinge größer werden? Das ist ja nicht vermeidbar.
Ja, das ist schon in der Tat richtig. Das ist nicht vermeidbar und das ist manchmal natürlich auch eine Erfahrung, die neu ist, dass man denkt, okay, guck mal, früher hätte ich das jetzt so gemacht oder früher hätte ich mich da so drum gekümmert. Jetzt geht das nicht mehr, dass man sich auch teilweise irritiert ist, dass Sachen halt anders gemacht werden, als man sie vielleicht selber erwartet hätte oder selber gemacht hätte. Gleichzeitig gibt es auch sehr schöne Momente, wenn halt Sachen so gemacht werden, wo ich denke, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, ist ja viel geiler. Also es ist so ein bisschen so, sagen wir mal, wie vielleicht älter werden. Das ist der Gang der Dinge. Also du gewöhnst dich daran, dass du irgendwie jetzt, ich habe in meinem Bart und ich glaube, bei dir sehe ich auch ein paar graue Haare. Man nimmt es so an, macht das Beste draus und akzeptiert es. Also ich glaube, es gibt keinen Workaround. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das clever zu managen, aber so einen richtigen Workaround gibt es halt nicht.
Trotzdem kann es natürlich sein, dass man dann auch feststellt, eigentlich bin ich für das größere Managen gar nicht der Richtige, sondern eigentlich war ich derjenige, der die Samen sät. Wo siehst du eigentlich deinen Skill? War es jetzt eher Glück, dass du gut Samen säen konntest, aber eigentlich siehst du dich eher als der große Manager oder ist es genau andersrum?
Ist eine super Frage, weil ich mich das auch manchmal frage und das ist ja auch eine Theorie, die man häufiger hört. Und ich bin auch nicht jetzt größenwahnsinnig und denke mir, ich fahre alles, ne? Was ich, also ist schon gar nicht gleich gut. Also ich glaube, dass ich, sag mal so, zumindest dieses frühe Säen mache ich auch schon sehr gerne. Es macht mir auch sehr viel Spaß, das dann loszutreten und ich habe mich auch daran gewöhnt, an die üblichen Reflexe. Weißt du, der Reflex zum Beispiel, wenn du was Neues machst und irgendwie im Freundeskreis deiner Eltern oder deiner Geschwister, die nicht in der Branche sind, denken alle, hä, was soll das sein, was macht der da, wovon erzählt er? Und das dann irgendwie damit umzugehen, mit diesem ja gefühlten Enttäuschung oder diesem Zweifel und so, das habe ich alles gut drin und deswegen glaube ich, dass ich schon auch was Neues gut säen kann und auch diese frühe Phase, Leute zu begeistern mit einem kleinen Team und zu sagen, komm, wir sind zu fünft, wir machen das jetzt mal oder wir sind zu dritt. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch spannend zu sehen, wie das so ist, wenn es ein bisschen relevanter ist und ich erfahre da ja auch eine Anerkennung und darf auf einmal neue Leute kennenlernen und erlebe neue Situationen und ab einer gewissen Größe, das ist ja nicht nur eine personelle Größe, sondern passieren dann ja auch andere Sachen, also du hast dann ja auch andere wirtschaftliche Mittel, Sachen zu machen. Also insofern, ich hoffe mir das zu bewahren, man weiß nie, wofür es gut ist. Also ich denke mir so ein bisschen, manchmal habe ich so den Traum, ich denke, eines Tages, wenn dann OMR nicht mehr von mir gemacht wird, dann bin ich vielleicht mit meinem Sohn irgendwo und wir machen nochmal einen Bootsverleih auf und ich bin Pensionär und er ist dann irgendwie, weiß ich nicht, Anfang 20 und hat irgendwie, will mal sehen, wie das ist und dann gründen wir nochmal so einen neuen Bootsverleih und so. Also das ist so, also ich will das schon nochmal machen in irgendeiner Form, vielleicht nicht mehr in der Form wie am Anfang meiner Unternehmerkarriere, aber im Moment habe ich keine andere Wahl, als erstmal jetzt zu versuchen, diese 400-Mann-Firma zu leiten.
Was schätzt du denn am meisten? Welche Möglichkeiten, die du jetzt gewonnen hast, welche Türen, die sich geöffnet haben?
Also natürlich muss man sagen, wir machen jetzt ja schon auch einen relevanten, was sind das denn, irgendwie achtstelligen Umsatz. Und damit hast du natürlich wirtschaftlich andere Möglichkeiten. Du kannst halt sagen, guck mal, meinetwegen jetzt bei unserer Nachhaltigkeitskonzept des Events, ne? Wir haben ja gesagt, das ist uns wichtig, wir wollen das Event nachhaltig aufstellen, haben wir festgestellt, okay, in so einem Mehrwegkonzept, das wir da jetzt demnächst machen wollen, durchführen wollen bei 70.000 Besuchern, kostet halt 100.000. Das ist einfach nicht vorgesehen in der aktuellen Veranstalterwelt, da macht man alles mit Plastik nach wie vor. Ist halt günstiger, ist auch einfacher. Wir wollen das jetzt irgendwie mal anders. Investieren wir halt jetzt mehrere 100.000 Euro da rein, das so auszuprobieren mit Mehrweg und mit Pfand und allem. Das ist natürlich cool, dass man sowas machen kann, dass man das dann auch selber wieder exploren kann. Wie geht das eigentlich? Wie macht man das? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil wir dieses Schwungrad jetzt drehen, dass das uns das halt möglich ist. Das Geld fehlt dann halt, aber es ist ja auch ein Abenteuer, das irgendwie sinnvoll auszugeben. Und so. Und das ist ein Beispiel. Und da natürlich plus halt Zugang. Ne? Also, dass ich jetzt irgendwie denke, Mensch, den hätte ich mal gerne zum Podcast. Und früher wären das Leute gewesen, da wüsste ich nicht, wie komme ich denn da ran? Was soll ich denn sagen? Und heute ist es zumindest im deutschsprachigen Raum so.
Du rufst an, die Leute nehmen ab.
Ja, nicht ganz so, aber schon. Oder nochmal ein anderes Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie am Freitag, habe ich jetzt irgendwie heute Morgen, wir reden jetzt ja an einem Montagmorgen, ich habe Sonntagabend in meinen Kalender geguckt, was ist denn jetzt die Woche geplant und habe dann so die Woche ein bisschen durchgeguckt. Dann sah ich, Freitag ist Podcast mit dem Airbnb-Gründer. So, wo ich so dachte, okay, ja, stimmt ja auch, das auch noch. Also, weißt du, früher wäre das so gewesen, krass, ey, ich treffe den Gründer von Airbnb, ich habe den im Podcast. Heute ist es halt so, ich stelle das im Sonntagabend fest, dass jetzt ja ist und freue mich drauf natürlich, aber habe das jetzt nicht so, was frage ich denn, das wird ja groß und da freue ich mich, das ist halt normaler geworden, das ist irgendwie natürlich schon auch abgefahren.
Mhm. Und wie siehst du dich denn da in deiner Rolle, wenn wir beim Podcasten bleiben? Du interviewst ja Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens, du bist da ja dann eher auf der journalistischen Seite unterwegs, nicht auf der unternehmerischen Seite unterwegs. Gleichzeitig wirst du durch deine eigene Bekanntheit immer mehr Teil dieser Community. Wie findest du da deine Rolle?
Also ich versuche immer wirklich mich als Unternehmer zu sehen. Ich wollte früher Journalist werden. Ich war mit 16 oder 17 in der Lokalsport bei Radio Essen und so. Also ich habe dieses journalistische, ich habe da eine riesige Leidenschaft dafür. Ich kenne ganz viele Journalisten, also persönlich zum Teil, aber auch, weil ich ihre Texte lese. So, also bin da nah dran, sehe mich aber nicht so und weiß auch, dass ich einen anderen Approach habe und dass das auch irgendwie falsch wäre, wahrscheinlich sich so zu sehen. Und das ist auch richtig, dass ich fühle mich als Unternehmer. Und das ist jetzt gerade Teil meiner unternehmerischen Reise, ist halt jetzt so einen Podcast zu machen. Und natürlich ist es auch vielleicht ein bisschen einfacher, manchmal mit den Leuten dann von Unternehmer zu Unternehmer zu sprechen, als jetzt sozusagen mit diesem journalistischen Approach auch ein Gespräch ja durchaus zu verkomplizieren, wenn man da jetzt irgendwie hart gegengeht und wenn man da irgendwie, ich versuche auf anderen Wegen diese Leute kennenzulernen und diese Leute auch vorzustellen und weniger jetzt das so mit auf eine Frage runterzubrechen. So, ne? Insofern probiere ich das aus. Aber das ist aus meiner Sicht ist das auch eine Lebensphase. Ich würde den Podcast gerne noch eine Weile machen, aber ich denke, dass es dann auch irgendwann wieder andere Lebensphasen gibt bei mir und dann haben die wahrscheinlich wieder mehr Unternehmertum zu tun. Also um es jetzt klar zu sagen, wenn jetzt jemand käme und würde sagen, komm hier, OMR, das Ding ist doch irgendwie eine absurde Summe X wert, ich nehme dir alles ab, dann würde ich möglicherweise darüber nachdenken und schwach werden und sagen, das abzulehnen ist nicht zu verantworten. Dann nehme ich das Geld und würde mir wahrscheinlich überlegen, was ich Neues mache und dann wieder tatsächlich unternehmerisch anfangen. So, also insofern irgendwie sehe ich das als eine unternehmerische Lebensphase, wo jetzt einfach Inhalte gestalten mit dazugehört.
Guckst du dann, wenn dann plötzlich Dinge eine aktuelle Relevanz bekommen, wie jetzt in dem Falle nach dem Gespräch, das du mit dem Philipp Freise hattest, durch die ganze Axel Springer und Matthias Döpfner Thematik, guckst du dann da anders drauf und sagst dir, Mensch, da hätte ich gerne noch eine andere Frage gestellt oder das hätte ich anders einordnen müssen können?
Ja, schon. Also das ist natürlich so, dass ich wirklich bei fast jedem Podcast hinterher denke, das hätte ich nochmal machen sollen. Nicht immer jetzt, weil es halt kritischere Fragen sind, die mir dann noch einfallen. Einfach andere. Mal auch kritischere. Natürlich hätte ich bei Philipp Freise nochmal andere Fragen gestellt, wenn ich das von der ganzen Döpfner-Thematik jetzt in der Form gewusst hätte. Es wäre einfach interessant gewesen. Ja, natürlich, ja. Aber ich wusste es halt nicht. Aber ich sag mal, das beste Beispiel, wo es vor kurzem bei der Fall war, war bei dem Markus Wolter, der kürzlich im Podcast war, der einer der größten und relevantesten deutschen Fernsehproduzenten, genau, der auch bei 9 Live bei dem Aufbau mit dabei war, da mir ausführlich von erzählt hat und dann auch erzählt hat, wir sprachen darüber, wie das als Fernsehen eine neue Erlösquelle, Menschen haben da angerufen, SMS geschickt, total profitabler Fernsehsender und ich hätte mich eigentlich auf mich verlassen und dachte mir, es kommt, es ist nicht gekommen, dass ich nachgefragt habe, sag mal, ist das eigentlich aus heutiger Sicht moralisch richtig, sowas zu machen, dass da Leute jetzt an so Glücksspielen oder Gewinnspielen teilnehmen, auch wenn das legal erlaubt war offensichtlich, würdest du es normal machen? Diese Frage, ich habe den Podcast selber gehört und dachte, wann kommt sie denn? Und sie kam nicht und da war ich von mir auch selber enttäuscht. Also insofern, ich bin da schon kritisch und manchmal hat man es ja so, dass wir mit Philipp Freise, da wusste ich schon vorher, dass der Podcast wird sehr viel gehört werden, weil der Philipp ja kaum zu hören ist und noch nie in so einem Podcast war, dass dann das dann auch noch ausgerechnet einen Tag vor der Zeitrecherche da rauskommt. Man kann es nicht ändern. Ich glaube trotzdem, wenn man es hört und das Feedback häufig bekommen, hat man viel mitgenommen. Aber klar, eine Sache, die aktuell spannend ist, die fehlte. Manchmal ist dann auch ein bisschen natürlich ärgerlich, dass jetzt einige Wahrnehmung in dem Kontext ist, dass der Podcast erschienen sei, um halt Matthias Döpfner den Rücken zu stärken, wegen der Leaks. Aber das war ja genau nicht so. Also, aber da bist du natürlich auch in der Falle oder in der Situation, dass auf einmal dann für manche Leute, die einfach nur irgendwas im Augenwinkel bei LinkedIn wahrnehmen oder bei irgendeinem Newsletter im Augenwinkel drüber gucken, das falsch verstehen, ne? Und sagen, diese genaue Analyse, wann wurde was aufgenommen, da muss man erstmal einsteigen, um zu verstehen, dass ich irgendwie mit dem gesprochen habe, mit dem Rückendeckung länger vor der, aber bei LinkedIn teilweise werden ja Posts angezeigt, die sind 3 oder 4 Tage alt. Du hast parallel irgendwo anders beim Spiegel von Döpfner gelesen und liest dann irgendwie, siehst dann bei LinkedIn meinen veralteten Post, ohne wahrzunehmen, dass er veraltet ist, und zack, gibt es eine komische Wahrnehmung. Also das ist einfach natürlich dann jetzt besonders bitter, ne?
Klar, da manchmal ist das Timing natürlich dann auch unglücklich. Wenn du dir mal so andere Unternehmer anguckst, du sagst dir immer, Weiß findest du ein interessantes Unternehmen, weil als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, Richard Branson und Virgin, was der aufgebaut hat über die lange Zeit, kam ja auch aus der Medienecke, hat dann auch mit Zeitungen, dann Plattenlabel und so weiter eher etwas gemacht, was näher dran ist, und das Ergebnis ist jetzt irgendwie Raumfahrt, ja? Also ist das für dich, für OMR auch denkbar, dass du sagst, okay, ich baue einfach weiterhin Dinge an, die ich spannend finde, und wenn du jetzt im Zuge der OMR, des OMR-Festivals feststellst, dass ein Nachhaltigkeitskonzept irgendwas Tolles ist und das dann das nächste große Standbein wird, ist das denkbar? Also, dass das wirklich ein, böse gesprochen, Gemischtwarenladen noch mehr werden könnte?
Ja, das ist schon denkbar. Also man muss sich da auch wirklich natürlich immer fokussieren. Ich frage mich wirklich, wie der Richard Branson das geschafft hat, jetzt wo ich so zumindest mal 2%, 1% seines Weges selber erlebt habe, schon merke, wie so eine verschiedenste Geschäftsmodelle nebeneinander, wie schwer das ist. Ich meine, es ist ja mal doch schon am Ende leichter, wenn du eine Sache hast, die richtig groß wird, und dann ziehst du die einfach immer weiter durch. Der Grossmann mit seinen Drogeriemärkten, der macht bis heute mehr oder weniger nichts anderes, schreibt noch nebenher Bücher, aber der macht einfach Drogeriemärkte. Ne? Und das kannst du halt bis unendlich groß ziehen. Bei uns ist es nicht so. Ohnehin alles viel kleiner. Und bei dem Richard Branson war es ja scheinbar auch nicht so, dass der dann irgendwie halt weitergebaut hat, aber in komplett andere Modelle reingegangen. Das hast du ja gerade beschrieben. Und da ist mir manchmal wirklich ein Rätsel, wie der das gemacht hat, weil das ist de facto, außer dem Label, haben diese Firmen ja nichts miteinander zu tun. Also ich muss mal die Richard Branson Biografie vielleicht lesen, wenn es die gibt, habe ich noch nicht nachgeguckt.
Ja, ist gut. Ist schon ein bisschen älter, aber ist sehr spannend. Also
das ist ja die große Frage. Wie geht das also zu sagen, genau was du sagst? Also wie schafft man aus einem Label dann auf einmal zu sagen, okay, und jetzt Fluggesellschaft und dann irgendwie Raumfahrt? Das sind ja andere Menschen. Das sind, also selbst wenn du dich da einarbeitest selber, andere Netzwerke, sehr beeindruckend. Und bei Weiß ist natürlich viel näher dran. Also auch, die sind auch viel größer international natürlich, aber so ein Typ wie der Shane Smith ist auch so ein bisschen larger than life. Der taugt für mich noch irgendwo eher so als das, wo ich denke, das nehme ich mir jetzt mal in Teilen zumindest so als Model. Richard Branson, das wäre schon so ein bisschen auch wieder größenwahnsinnig zu sagen. Und plus, ich finde ihn auch in Teilen ist nicht so sympathisch so bei einigen Aussagen. Aber die unternehmerische Leistung ist natürlich krass und ich würde schon auch gerne weiterbauen. Also ich sehe das Ganze so wie so ein McLean-Wunderland hier und wir gucken mal, was die nächste Welt wird. Aber wie gesagt, wenn man jetzt 4 Welten hat, wie wir die jetzt gerade haben, dann noch eine 5. zu machen, ist einfach ein dickes Brett.
Irgendwann bist du dann auch eher nur noch der Family Office Mensch, ne? Dann verwaltest du quasi dein eigenes Vermögen und das ist dann in dein Unternehmen. Aber de facto ist deine Hauptaufgabe dann die Auswahl der richtigen Leute dafür.
Man denkt, dass es so sein müsste, ja. Also bei Richard Branson wäre jetzt auch das meine These. Also nur so geht das. Also der kann das ja nicht selber aufgebaut haben. Also da hast du schon den Röntgenblick, ja.
Eine andere Leidenschaft, die du ja immer mal wieder durchblicken lässt, ist Fußball. Wäre das jetzt was, wenn jetzt gesagt werden würde, Mensch, guck mal, FC Bayern ist jetzt vielleicht nicht dein Verein, aber Kahn wackelt. Philipp, wie sieht's aus?
Oh Mann, das sind ja Fragen. Also muss ich sagen, das ist natürlich wirklich ein Lebenstraum. Also ich meine, als ich irgendwie, glaube 8 oder 9 oder 10 war, habe ich angefangen, Uli Hoeneß zu verfolgen. Ich hatte den ja mal vor einer Weile im Podcast und bin schon auch großer Uli Hoeneß-Fan. Ne, gar keine Frage. Auch jetzt mit all den Turbulenzen, die hatte, würde ich alles nicht genauso machen und finde ich auch nicht alles gut. Aber in Summe so die Lebensleistung ist schon gigantisch. Und natürlich habe ich da auch gesessen, wahrscheinlich viele meiner Generation, und geträumt, eines Tages bin ich auch irgendwie Uli Hoeneß. Ich glaube, dass ich das dann auch so könnte und dass ich diese Netzwerke so hätte, dass, da bin ich mir nicht so sicher, aber sagen wir mal so, ich halte das für ein Stück deutsches Kulturgut. Ich bin Bayern-Fan, wenn es international zur Sache geht. Ich finde, es ist einer der besten Fußballclubs der Welt. Also ich bin froh, dass mich da gar keiner fragen wird, weil das wäre schon natürlich eine, da würde man wahrscheinlich schon denken, okay, kannst du nicht mal so eine Weile Pause machen hier und da irgendwie versuchen. Aber auch das wäre natürlich größenwahnsinnig, weil ich meine, es gibt ja nicht umsonst auch diese Sicht drauf, dass man da irgendwie Fußball gespielt haben muss auf einem gewissen Niveau, und die Bezirksliga am Niederrhein zählt, glaube ich, nicht zu dem Niveau.
Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn ich dich vermutlich vor 14 Jahren gefragt hätte, wird das OMR Festival mal die relevanteste Tech-Konferenz in Deutschland werden, hättest du gesagt, nein, das wäre natürlich Quatsch. Ja? Und deshalb sind, glaube ich, die Wege manchmal überraschend ungerade und plötzlich kommt es dann trotzdem zusammen.
Ja, also ich muss auch sagen, also das habe ich jetzt in meinem Leben wirklich schätzen gelernt und freue ich mich drüber und das macht mir jetzt auch irgendwie Spaß zu sehen, dass ich noch vielleicht irgendwie 20, 25 Jahre hoffentlich Berufsleben habe, was alles passieren kann, wenn man sich Mühe gibt und wenn man irgendwie Gas gibt und hoffentlich irgendwie eine positive Ausstrahlung hat. Es kann schon viel passieren. Also da bin ich echt auch noch mal neugierig, was in den nächsten Jahren noch so passieren wird und ich hoffe, dass da auch noch einiges kommt, weil das macht das ja auch reichhaltig.
Was ist für dich jetzt, wenn wir davon weggehen, dass du sagst, die Leute, wenn du sie ansprichst, ob sie in deinem Podcast wollen, sind dem offener gegenüber, als vielleicht zu Anfang der Fall war, weil du einfach jetzt auch eine Marke geworden bist. Was ist für dich denn persönlicher Luxus, den du dir jetzt ermöglichen kannst, dadurch, dass du erfolgreich geworden bist?
Also eigentlich ist der Luxus kein Luxus, dann jetzt unbedingt zu brauchen. Ich habe manchmal das Gefühl, man möchte dann gerne strebt was an, weil man das auch gerne haben möchte, weil man es woanders gesehen hat, weil man das irgendwie, wenn man das Gefühl hat, will man sich selbst beweisen und so. Und jetzt, sagen wir mal, das eine oder andere von solchen Dingen könnte ich wahrscheinlich jetzt irgendwie mir schon auch erlauben. Aber das gibt dann gleichzeitig auch die Ruhe, das halt dann irgendwie zu wissen, dass man es könnte und dann halt nicht haben zu wollen oder einfach sagen, okay, ist jetzt auch Quatsch eigentlich irgendwie.
Bei den materiellen Dingen.
Bei den materiellen Dingen, genau. Also insofern, eigentlich gibt dir das dann eine große Freiheit, Sachen nicht zu machen. Und das war mir gar nicht so klar, aber die ist jetzt einfach da, dass ich einfach manchmal so denke, wenn jetzt irgendwer mit einem krassen Sportwagen hier irgendwie die Schanze heizt, wo ich denke, ja, wahrscheinlich könnte ich mir die Kiste auch irgendwie leisten, aber es muss einfach nicht sein. Ne? Und wenn ich jetzt aber wüsste, ich könnte das nicht, dann hätte man vielleicht eine andere Sehnsucht, auch mal so ein Auto zu fahren. Also ich weiß nicht. Und insofern sind es wirklich eher die immateriellen Sachen, die jetzt für mich toll sind. Und ich bin halt einfach ein sehr neugieriger Mensch und freue mich darüber, dass ich jetzt einfach auch die Chance habe, auch mal andere Leute kennenzulernen. Also ich habe vor ein paar Tagen mal Boris Becker kennengelernt. So, wo ich dachte, da kann man auch übrigens natürlich alles Mögliche sagen, was der gemacht hat und dann muss man nicht alles toll finden. Aber dass man dann die Chance hat, bei so einem Kaffee trinken mit Boris Becker nochmal über Tennis, über heutiges Tennis, über Basketball zu sprechen, über die NBA, die er ja eng verfolgt, was mir auch nicht so klar war, dass der wirklich großer NBA-Fan ist und so. Und ich bin das ja auch. Und dann geht man nach Hause und denkt, ey krass, ich habe jetzt hier irgendwie gerade NBA-Playoff wirklich Deep Talk gemacht mit Boris Becker. Das ist schon larger than life, das ist money can't buy.
Was bedeutet dir denn Geld, auch wenn du jetzt Materielles nicht ausgibst? Ist es für dich Gradmesser für Erfolg?
Sicherlich ist es das in der Wirtschaftswelt zum gewissen Teil heute auf jeden Fall nach wie vor noch. Alles andere wäre gelogen, aber das ist es. Also nicht nur für mich, sondern für sehr viele Menschen, glaube ich. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und es ist auch ein Stück weit für mich. Da kann man sich nicht ganz frei machen. Aber da kann ich mich nicht ganz frei machen. Aber es ist vor allen Dingen am Ende, was ich gerade noch meinte bei der Idee, dass wir jetzt so Nachhaltigkeitskonzepte umsetzen können. Das ist halt Möglichkeit. Und da will ich auch die Kirche im Dorf lassen. Also wir reden dann da über Hunderttausende, was sehr viel Geld ist. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Möglichkeit hätte, Millionen irgendwo reinzustecken. Aber wir haben jetzt die Chance irgendwie zu sagen, okay, das kostet jetzt halt deutlich mehr und das machen wir jetzt. Und auch woanders mögen sich dann halt irgendwie Fragen ergeben, wo wir sagen, das können wir uns jetzt erlauben, da haben wir einfach jetzt Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist ja auch so eine Binsenweisheit, die auch schon häufiger Leute sagen, die dann offenkundig viel Geld haben, also viel mehr als ich, die sagen dann, es gibt hier Gestaltungsspielräume. Aber es klingt so ein bisschen PR-ig, aber es ist ja trotzdem die Wahrheit.
Ist es denn so, dass eigentlich die Themen, die du jetzt angestoßen hast, und jetzt kommt der Bogen wieder zurück gleich zum Geld, dein Interesse immer so originär wirklich einfach nur wiedergespiegelt hat oder hast du auch mal systematisch drüber nachgeschaut? Weil du hast gesagt, das war ein Hobbyprojekt mit dem Festival zu anfangen. Ich habe dann gerne Podcasts gehört, dann habe ich Podcasts gerne gemacht. Dann war einer der erfolgreichen Podcasts von euch, dreht sich um das Thema Finanzanlagen und Aktien. So, was vielleicht auch ein Thema ist, was du persönlich interessant fandst. Also wie stark ist eigentlich dein Interesse das, was dann im Geschäft rauskommt versus mal strukturiert darüber nachgedacht, was könnten denn jetzt Themenfelder sein, in die wir reingehen sollten?
Also es ist zu mittlerweile, würde man sagen, immer noch 60-70%, was mir Spaß gemacht hat oder wo ich auch in meiner eigenen Zielgruppe bin. Also beim OMR-Podcast ist es bis heute so, dass ich die Sachen mache, die mich auch selber interessieren und wenn man das wirklich für mich mache und wenn es mich dann erfreut hat oder ich das was gelernt habe oder was mitgenommen habe, dann zeigt die Erfahrung, ist es dann meistens für viele Hörerinnen und Hörer genauso und ist mit dem Festival auch so. Diese ganze redaktionelle Programmierung des Festivals, die wir mittlerweile machen, die ist zum ganz großen Teil für mich. Also ich gehe da, also wenn ich jetzt nicht da verantwortlich wäre für die ganze Sache, dann würde ich da einfach auch gerne hingehen und mir mal angucken, was macht denn das Scooter Braun, was ist denn das für ein Typ oder was ist denn dieser Ronny Fieg für ein Typ? Ich würde jetzt vielleicht auch nicht alle angucken oder kann man ja auch gar nicht. Mich würde auch nicht alles interessieren, aber mich würde vieles selber interessieren und da hätte ich wirklich Bock, das zu sehen, mit dem zu quatschen und dann wäre ich auch froh, wenn ich zu dem und dem Zeitevent irgendwie eingeladen würde. Das weiß ich ganz genau. Und so mache ich es halt am Ende für mich. Das Ganze hört natürlich dann irgendwann auf, einer gewissen Größe. Und jetzt wäre es auch verlogen, dass ich jetzt Bock habe, jeden Tag selber mich über Software zu informieren und auf Software-Review-Seiten rumzusurfen in meiner Freizeit. Das ist dann schon halt eher ein Business-Projekt. Und man sagt, das macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Das ist einfach eine sehr sinnvolle wirtschaftliche Sache, eine unternehmerische Sache. Das machen wir jetzt. Und da gibt es auch andere Stellen, wo natürlich jetzt mein Job auch über Interessen hinausgeht und einfach auch Verpflichtungen hat. Aber es ist schon noch ein großer Teil.
Hast du auch dann mal Ambitionen, dich eher in der gestalterischen, politisch gestalterischen Seite zu befassen? So wie Tarek es ja immer wieder von About You ankündigt.
Ja, der kündigt ja an, wenn er 40 ist, seine Unternehmerkarriere zu beenden und dann Hamburger Bürgermeister werden zu wollen. Ja, natürlich stellt sich ja jeder die Frage. Und nicht jeder, aber wenn man gewisse eigene Erfolge hat wirtschaftlich, dann fragt man sich ja schon, wozu führt das? Was schuldet man? Wozu könnte man das noch nutzen, außer jetzt das immer so weiterzumachen? Also zumindest ging es mir so oder geht es mir so. Und gleichzeitig habe ich dann jetzt immer auch schon wieder Berührungspunkte mit der Politik hier auf der lokalen Ebene und merke, wie wahnsinnig intensiv und anstrengend und auch schwierig und auch manchmal frustrierend das ist. Und ja, wie beeindruckend das am Ende ist, was auch Lokalpolitiker hier leisten müssen, sodass ich mich frage, ob ich das wirklich in mir drin habe und auch, ob ich nicht dieses Unternehmerische, was ich ja schon irgendwie in mir drin habe, das dann irgendwie eher gar nicht gefragt würde, sondern es wird halt sehr stark in so eine Kommunikationsleistung und ja, so eine politische Leistung halt eingefordert. Und ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich würde gerne schon auch mich da irgendwie engagieren und das kommt immer mehr. Aber ob das am Ende so ein klares Amt sein muss oder ob ich da, sagen wir mal so, noch anders formuliert. Ich meine, du bist ja nun sehr gut informiert und was mich freut und verfolgst ja auch mehr. Ich habe ja diesen neutralen Ansatz und versuche halt wirklich nicht Partei zu nehmen. Also abseits von extremen Sachen auch alles abbilden zu wollen. So was uns am Ende manchmal auch mittlerweile schon auch Gegendruck einbringt. Dennoch stelle ich halt fest, ist es nicht nur aus Cleverness, dass ich sage, ich will einfach nicht jetzt irgendwie eine Position einnehmen. Es ist auch wirklich so, dass ich jetzt halt nicht so krass meinungsstark bin. Also es gibt ganz wenig Fälle, wo ich sagen kann, das ist jetzt ja wirklich eine Schweinerei und was ist da los? Oder das kann doch nicht sein. Also es gibt so Fälle und es gibt sozusagen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist ein Thema, wo ich ganz klar eine Position habe. Aber abseits von politischen Extremen ist es halt nicht so oft bei mir der Fall. Da denke ich mir, ja gut, aber wenn man so drauf guckt, dann hat der doch auch recht. Oder wenn man so drauf hat, die doch auch recht. Und ja, es gibt verschiedenste Fälle, wo ich denke, das kann man doch so und so sehen. Und habe da einfach eine, jetzt negativ für mich formuliert, keine besondere Meinungsstärke. Und das ist, glaube ich, keine gute Ausgangsposition für Politik.
Wenn du jetzt mal in andere Länder schaust, dann gibt es ja jetzt durchaus gerade jetzt wieder mit Ryan Reynolds und seinem Viertliga-Club Fälle, wo Menschen, die auf anderen Gebieten erfolgreich geworden sind, Sportvereine übernehmen und die dann auch längerfristig nach oben bringen wollen. Wäre das ein Thema, was dich nochmal reizen würde, wirklich zu sagen, machst es wie RB Leipzig oder auch in einem anderen Land?
Also ich muss zugeben, dass ich Ryan Reynolds schon allein deswegen verfolge, weil der natürlich so ein Role Model ist, wie man als Typ so auch alt werden kann und das gut funktioniert und charmant und irgendwie jetzt nicht peinlich, denke ich zumindest.
Und hat jetzt auch gerade mit seinem Mobilfunk ganz gut Geld verdient.
Genau. Und eine tolle Familie und also aus der Ferne betrachtet natürlich so, ne? Also da ist schon so, wo ich denke, okay, was für ein Typ, den gucke ich generell interessiert zu, was er so macht, wie der sich so äußert. Aber jetzt Fußball, ich meine, ich habe natürlich auch das Modell von dem verfolgt mit diesem Wrexham und das klappt natürlich nur, weil er Reynolds ist und weil er Netflix und so im Boot hat und alles. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich habe hier meinen Stammgast und Kumpel Sven, mit dem wir auch viel über Fußball reden und auch gehe auf Fußball gucken und man muss einfach, glaube ich, eingestehen, wenn man nicht gerade wirklich jetzt Red Bull im Rücken hat, ist das total schwer und dann auch diese lange Phase zu gehen, zu finanzieren, sich das zu motivieren, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, das hinzubekommen und es wäre ein so langfristiges Commitment, dass ich da wahrscheinlich Angst hätte, da auch so viel Geld dann irgendwie, wenn ich das hätte, da reinzustecken und die Varianz ist so groß, ne? Also ich meine, ich bin auch Ruf das Essen-Fan und Ruf das Essen ist verrückterweise trotz viel mehr Geld seit über 10 Jahren in der 4. Liga hängen geblieben. Jetzt sind sie gerade in die 3. Liga gesprungen letztes Jahr. Also das ist dann nicht so einfach. War auch übrigens nicht schlecht geführt, fand ich, in all den 10 Jahren. Auf der anderen Seite, was du ja schon recht hast, ist, wenn man ins Fußballstadion geht und dann zu sehen, was das für ein Kulturgut ist, was das für eine Wahnsinnskraft hat, da jetzt, weiß ich nicht, beim Derby hier in Hamburg, weil letzten Freitag war ja Derby, da irgendwie 57.000 Leute und dann diese Leidenschaft und dieses Besondere für die Menschen und auch da irgendwie natürlich eine Rolle zu spielen, das lockt einen immer so als ein Typ wie ich, aber gleichzeitig vielleicht ist es auch da dann vernünftig zu sagen, bodenständig bleiben und sagen, das lockt einen natürlich, aber das ist auch ein bisschen irreal und größenwahnsinnig und wenn man eins nicht werden darf, glaube ich, mit einem gewissen Erfolg, dann ist es größenwahnsinnig.
Was hat denn bei dir mal nicht geklappt?
Also unternehmerische Projekte habe ich ja schon auch, wir haben versucht eine Speaker-Agentur zu gründen, rund um ja schon vor Jahren, wir haben sicherlich diese Firmen, von denen ich anfangs sprach, gemacht und die waren dann auch gut, aber die sind dann halt nicht so groß geworden, wie man natürlich vielleicht irgendwie im Nachhinein sagen würde, wäre es richtig gewesen. Also es gibt keine so krassen Rückschläge, die jetzt unternehmerische Art irgendwie, wo ich sage, das ist jetzt, ich habe auch schon natürlich irgendwie Firmen mitfinanziert als Business Angel, die dann am Ende einfach eingestellt wurden. Also da gibt es zig Beispiele, aber jetzt so das ganz Große. Klar, die Pandemie hat OMR auch natürlich einen harten Schuss von Bug gesetzt. Da hat was nicht geklappt. Am Ende haben wir es dann jetzt ganz gut gelöst. Insofern fällt mir da jetzt das ganz große Ding, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt irgendwie bis heute ein totaler Baustelle, fällt mir jetzt nicht so ein. Aber es gibt ganz viele kleine Sachen auf jeden Fall.
Abschließend noch, du hast ja noch zusätzlich ein Mandat jetzt als Aufsichtsrat bei CTS Eventim. Wie ist das für dich? Was ziehst du da raus und wo siehst du da auch Herausforderungen für dich?
Also der Klaus Schulenberg, der Gründer und der CEO, der ist unternehmerisch gesehen, ist der Messi. Also ist so für mich beim Fußball, wenn man mit Messi trainieren gehen darf ab und zu, ist halt auf demselben Platz und man macht irgendwie da die Trainingseinheiten mit einem schon der besten aller Zeiten. Und da würde ich mal sagen, zumindest was die deutsche Wirtschaft anbelangt, jetzt auch wirklich aller Zeiten, kann man, ist wahrscheinlich nicht zu klein gegriffen, vom Erfolg, auch vom Geschäftsmodell, von der Nachhaltigkeit, von der Lebensleistung, ist der wahrscheinlich einer der absoluten Topstars, die dieses Land hervorgebracht hat. Und da dann mit dabei zu sein und das zu sehen und bei einem Geschäftsmodell, was mir irgendwie auch nahe liegt, was mir Spaß macht, was ich ein bisschen auch kenne, Ticketing, Events, das ist einfach eine sehr große Ehre.
Wie kritisch bist du denn dann da?
Ich bin da natürlich kritisch, weil ich auch will, dass der Firma nach vorne kommt, weil ich natürlich will, dass es so erhalten bleibt und weil ich auch vielleicht ein paar Jahre jünger bin und ein paar andere Erfahrungen gemacht habe. Und insofern versuche ich, das mit aller Macht nach vorne zu bringen und da auch meine Meinung zu sagen und habe da auch mittlerweile mit einer Position erarbeitet, wo das geht. Aber es ist natürlich klar, wenn man da zum ersten Mal reinkommt, da ist man da erstmal vorsichtig und muss auch erstmal verstehen, worum es da geht und erstmal selber lernen, weil man kann ja nur, weil man da jetzt berufen wurde, das war ja nicht zwangsläufig dann auch sofort irgendwie Ahnung. Aber ich hatte zumindest eine gewisse Vorahnung, die ich mitbringe. Und mir ist dann auch über das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr, das erste Jahr vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein angewachsen, weil ich merke, ein paar Sachen verstehe ich ja hier auch besser oder anders. Und es ist ja auch gewünscht, dass ich die sage. Und dann mache ich das. Aber wenn man sich jetzt das letzte Geschäftsjahr zum Beispiel anguckt, das war das Beste aller Zeiten bei Eventim, da ist jetzt natürlich am besten im Erfolgsfall auch die Kritik zu äußern. Das ist ja auch klar, ist auch übrigens eine Philosophie, die da alle teilen, dass das im Erfolg dann immer der größte Fehler liegt und man dann da auch vielleicht auch mir zuhört. Aber es ist trotzdem erstmal eine Phase, wo jetzt nicht alles umgeworfen werden muss, denn es läuft ja nicht schlecht, sagen wir es mal so. Und es war auch in letzter Zeit so, dass man aller Kritik gar nicht so viel anfangen konnte, weil das Modell hat ja nun auch in der Pandemie erstmal brach gelegen. Also so da jetzt zu kommen mit Kritik, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz gewesen. Da muss man erstmal mit Lösungen kommen, aus der Pandemie rauszukommen. Und jetzt im Erfolgsfall ist dann vielleicht der Moment, wo man auch jetzt Gott sei Dank das Selbstbewusstsein hat und dann vielleicht ein bisschen kritisch drauf gucken kann und auch soll. Aber unabhängig davon bleibt es für mich ein spannendes Erlebnis zu sehen, wie dieser Unternehmer da agiert.
Und jetzt mit Blick aufs OMR-Festival, die letzten Wochen, ist jetzt extra stressig oder ist das Schlimmste schon hinter dir?
Nee, jetzt ist schon die Phase. Ne? Also das ist jetzt einfach so, wir haben ein Saisongeschäft, da will ich auch gar nicht drüber klagen. Ja, ganz viele Händler, ich kenne das von meiner Mutter, die hat einen Geschenkartikelladen im Ruhrgebiet, da war auch immer Weihnachtsgeschäft und dann ging das irgendwie Mitte November los mit Weihnachtsgeschäft und da war immer Heulerei, oh, so stressig und so viele Kunden im Laden, ich habe so viel heute eingepacken müssen. Das kenne ich und das ist bei uns jetzt auch so, nur nicht Weihnachten, sondern halt jetzt irgendwie im Mai aus den Termingründen. Und das bin ich schon immer gewohnt, deswegen will ich da, also es ist vollkommen okay. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich auch sehr dankbar bin für mein Berufsleben, aber es ist jetzt anstrengend und auch nicht nur übrigens körperlich, sondern auch natürlich mental. Wenn du da so viele Zusagen machst, Leute so viel auch erwarten und Hoffnung haben und auch selber Arbeit reinstecken und am Ende stehe ich da so ein bisschen als dann doch Verantwortlicher dafür, dann ist das einfach eine mentale Last, die vielleicht anders wäre, wenn du, sagen wir mal, jetzt Kabarett machst, sag ich mal, und das wollen dann nicht halt alle sehen, dann, aber, oder die Leute kommen vorbei, wenn es dann nicht, den Leuten nicht gefallen hat, ist halt ein Abend irgendwie weg, wo man sagt, okay, das war jetzt ein bisschen langweilig. Aber wir bei uns arbeiten ja Hunderte, nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch woanders, in anderen Firmen, intensiv an dem OMR-Festival. Ich weiß von vielen Unternehmen, die sich darauf vorbereiten, die da Pläne machen, die da Konzepte machen, über Monate. Und deswegen will ich natürlich auch, dass es für die sich lohnt. Und das irgendwie indirekt mit zu verantworten. Das ist manchmal eine Sache, die mir auch, ja, man einfach mit umgehen muss. Ja.
Auf welche Zusage wartest du noch? Was ist noch in der Schwebe, wo du jetzt quasi minütlich auf dein Handy guckst, ob du irgendeine Zusage bekommst?
Es ist ja immer so, Events, das ist vollkommen egal, welches im Wirtschaftsbereich wären andere, wenn Elon Musk käme und wenn der noch Lust hätte zu kommen, dann würden wir nochmal alles umbauen. Aber das wird wahrscheinlich dazu nicht kommen. Aber der ist natürlich auch bei aller Kritik trotzdem hochrelevant. Wenn er noch käme, dann wären meine Erwartungen, nachdem du gefragt hast, auf jeden Fall übertroffen.
Aber du wartest jetzt nicht auf die Zusage von ihm, das wäre nur ein Wunsch.
Natürlich sprechen wir auch immer mal wieder da mit dem Umfeld, aber das ist jetzt nicht, dass ich jetzt hatte, also ist jetzt ja, wir reden jetzt ja irgendwie wie viel, 9, 10 Werktage vorher. Also die wichtigsten Zusagen sind alle da. Oder nicht da, aber zumindest geklärt, ja.
Und worauf freust du dich am meisten beim Festival? Als abschließende Frage.
Das ist, die ehrliche Antwort ist, ich freue mich dann, wenn es sozusagen dann der Abend des zweiten Tages ist und es eigentlich sozusagen gefühlt vorbei ist und man weiß, jetzt ist es nur noch runterfahren und langsam ausklingen lassen und es ist geschafft und es hat alles funktioniert und läuft die Abschlussparty, so die letzten Konzerte laufen. Das ist eigentlich das Beste, weil, wie gesagt, die Tage davor und die Tage selber sind auch mental zu anstrengend, als dass man jetzt denkt, wie geil, jetzt spricht gerade der und der. Ich freue mich da schon drüber, klar, aber da freue ich mich auch jetzt schon drüber, dass dann diese Leute kommen werden oder die Zusage gegeben haben zumindest. Aber die Wahrheit ist, ich freue mich dann, wenn es vorbei ist und dann weiß ich auch, jetzt so geht das Jahr für mich so richtig los, jetzt ist das erledigt und jetzt kann man sich ein bisschen entspannen und das Team entspannt sich jetzt auch, weil ja auch viele dann irgendwie härter gearbeitet haben als jetzt zu anderen Zeiten und dann gucken wir mal, was so der Sommer bringt. Das ist natürlich schon einfach am Ende wirklich die schönste Situation.
Wir werden es verfolgen. Wir sind sehr gespannt, wie es dieses Jahr läuft, was die Straßensperrung an Entlastung bringt. Also Vorfreude und Spannung. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Und wir machen dann das Update-Gespräch in 10 Jahren und gucken dann, ob es dann eine Airline oder Raumschiffe geworden sind.
Also gerne früher, gerne früher. Ich weiß, dass du aus der Ferne ab und zu drauf guckst. Wir haben uns ja auch schon ein, zwei Mal getroffen und schätze das sehr. Also weil ich auch finde, das ist jetzt wirklich ja nicht irgendwer. Du machst ja selber, da hast einen breiten Blick auf die Medienwelt. Und dass du da so intensiv, ich glaube, du musst dich wahrscheinlich noch nicht mehr so viel vorbereiten und hast vielleicht auch einfach viel irgendwie in den letzten Jahren verfolgt. Und das macht mich schon stolz, dass es mir gelingt, auch ja Leute wie dich irgendwo zu interessieren zumindest. Und ja, hoffe, dass wir da schneller wieder sprechen und dass wir das noch ein bisschen schaffen, dich bei der Stange zu halten.
Das werden wir und dann sehen wir uns aber erstmal beim Festival. Bis dahin, vielen Dank.
Das war Curious About. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und freuen uns sehr über Feedback, Anregungen und natürlich über Abos und gute Bewertungen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns bei der nächsten Folge.